Danke, Anja und Matthias, live aus Rom. Die Anja und der Matthias, die haben uns gezeigt. Und die Ruinen lassen das so ein bisschen erahnen, wie damals dieses Reich, wie mächtig und wie protzig diese Kaiser damals gelebt haben. Wie groß dieses Reich gewesen sein musste. Und Rom im Mittelpunkt. Was in der Stadt passiert, hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Paulus wusste, was in dieser Stadt geglaubt wird, glaubt morgen die ganze Welt. Und deshalb war es für Paulus so extrem wichtig, nach Rom zu schreiben. Weil er wusste, wenn dort was passiert, dann hat es Einfluss auf die ganze Welt. Und diese Kaiser im Römischen Reich haben Riesenhäuser gebaut, um ihre Macht zu demonstrieren. Und sie hatten die Vision, hey, wir erschaffen eine neue Welt, eine neue, bessere Welt. Und das haben sie getan, indem sie ein Volk nach dem anderen unterdrückt haben. Sie haben geherrscht mit Angst und Furcht. Ihnen war wichtig Macht, Reichtum. Und immer, wenn ein Kaiser seine Macht wieder demonstrieren wollte, hat er nach einem königlichen Boten gesandt. Und dieser königliche Bote hat eine Botschaft gehabt. Und der ist vielleicht durch Rom geritten und hat Folgendes ausgesagt. Er hat immer wieder gerufen, Euangelion, Euangelion. Und Euangelion bedeutet frohe Botschaft, Evangelium. Euangelium, Euangelium. Hey, wir haben wieder dieses und dieses Volk unterdrückt. Wir haben wieder hier eine Erweiterung von unserem Gebiet. Und Paulus benutzt genau dieses Propagandawort, um seine frohe Botschaft zu verkünden. Die Botschaft, die frohe Botschaft von Gott. Es ist ein genialer Schachzug hier gewesen von Paulus, dieses Wort zu benutzen. Die Kaiser haben ein Reich gehabt, was mit Angst und Furcht beherrscht wurde. Auch Paulus spricht von einem Reich, aber ein anderes Reich, Gottes Reich. Und in Gottes Reich ist Liebe und Versöhnung zentral. Und deshalb schreibt er dieser Gemeinde, die damals aus Judenchristen und Heidenchristen bestanden hat, die im Clinch miteinander waren, die haben Streit gehabt. Und er sagt, hey, das Evangelium bringt euch wieder zusammen. Und wenn ihr euch bewegt und was passiert in Rom, dann hat es Auswirkungen auf die ganze Welt. Und darum geht es mir heute Morgen. Es geht mir viel um Paulus und was er so geschrieben hat und ich versuche euch da mit hineinzunehmen. Und Paulus hatte diese Hoffnung, dass es Auswirkungen hat. Und ich habe heute Morgen auch diese Hoffnung, dass ihr mit hineingenommen werdet und realisiert, das hat was mit mir zu tun. Mit mir und meiner Auswirkung nach außen. Und wenn ich arbeite zu Hause, nur zu Hause, wenn ich hier arbeite, nicht so, aber zu Hause, da habe ich ein Riesenchaos. Also mein Schreibtisch, der sieht aus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und da liegt alles kreuz und quer. Und manchmal kommt so der Punkt, wo ich sage, wow, jetzt muss ich mal wieder aufräumen. Jetzt ist es soweit. Und dann fange ich an, so einen Stapel nach dem anderen zu machen. Ah, das ist Jugendarbeit, Kinderarbeit und das ist Predigtvorbereitung. Und da habe ich immer so mehrere Stapel. Und ich möchte das heute Morgen auch machen mit dem Text, den wir lesen. Wir lesen heute Römer 3, 21 bis 31. Und ich möchte verschiedene Stapel aufmachen. Und der erste ist eine Argumentation und der geht von 21 bis 27. Und der zweite Stapel ist eine Regel, ein ganz kleiner Stapel, Vers 28. Und dann der letzte Stapel, die Gemeindesituation, 29 bis 31. Und es ist ganz wichtig, dass ihr zuhört, das ist sowieso wichtig, aber bei den letzten zwei Dingen, da müsst ihr ganz besonders gut zuhören, weil ihr seht vielleicht in eurem Gottesdienst-Infoblättchen, haben wir einen Fehler gemacht. Und der zweite Teil steht nicht mehr drin, deshalb müsst ihr da noch besser aufpassen. aber das bekommt ihr hin. Wir starten in den Brief, in die Verse. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann unterstreicht dir dieses Wort nun aber. Paulus sagt hier, Achtung, jetzt kommt was Neues. Jetzt kommt was Neues. Und er spricht davon, dass es durch das Gesetz und die Propheten bezeugt ist. Das heißt, Paulus sagt hier, hey, es kommt zwar was Neues, aber ich befinde mich noch voll in der Linie vom Alten Testament, oder? Gesetz und Propheten stehen für das Alte Testament. Ich befinde mich noch voll in der Linie. Und dieses Gleichgewicht ist ganz wichtig für die Judenchristen in dieser Situation, in der Gemeinde. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben, denn es ist hier kein Unterschied. Und wir kommen jetzt dazu, einem zentralen Begriff vom Römerbrief und zu einem zentralen Begriff auch für diese frohe Botschaft, für das Evangelion. Wir kommen zu dieser Gerechtigkeit Gottes. Und wir, wenn wir an Gerechtigkeit denken, haben wir so eine Vorstellung in uns. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr die mal schön zur Seite legt. Die brauchen wir jetzt nicht. Weil wir denken Gerechtigkeit so. Es gibt zum einen eine verteilende Gerechtigkeit. Du tust was Gutes, dann wirst du belohnt. Oder du bekommst einen Succo, wenn du streckst. Aber wenn du nicht gestreckt hast, nein, du tust was Böses und wirst bestraft. So ticken wir mit Gerechtigkeit. Und wir ticken auch mit einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Es gibt ein Auto und es hat einen Wert von 35.000 Franken. Gibst du mir die 35.000 Franken, gebe ich dir das Auto. Und in diesen zwei Gerechtigkeitsarten denken wir. Und wenn wir das jetzt mal ummünzen auf Gott, auf Gottes Gerechtigkeit, dann würde das bedeuten, bei der verteilenden Gerechtigkeit, also wenn ich was Gutes mache für Gott, dann werde ich belohnt von ihm. Aber wenn ich was Schlechtes mache, dann werde ich bestraft. Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit, ich tue etwas, mein Handeln, meine Taten, meine Werke, was Gutes und dann werde ich belohnt. Aber jetzt steht dieser Vers. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und jetzt sind wir wieder bei dieser schlechten Nachricht von letzten Sonntag. Oder wir sind stehen geblieben, ohne Happy End. Wir haben in den Spiegel geschaut und haben gemerkt, wow, wir sind Sünder, wir sind schuldig. Und wenn ich dieses Gerechtigkeitsprinzip anwende, das wir haben, was würde denn unterm Strich rauskommen? Wer ist gerecht? Keiner. Und das soll dieses Evangelion sein? Das soll diese frohe Botschaft sein? Das soll das Evangelium sein, das Paulus uns ankündigt? Also für mich ist es keins. Wir müssen also anfangen zu verstehen, wie denkt Paulus Gerechtigkeit. Und sein Gerechtigkeitsdenken ist von zwei Dingen beeinflusst. Einmal, dass er in der Lehre vom Alten Testament aufgewachsen ist. Und dass er eine Begegnung mit Jesus hatte, kurz vor Damaskus, die sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann ist die Gerechtigkeit Gottes ein Beziehungsbegriff. Paulus kannte wahrscheinlich Beziehungsbegriff, das Wort noch nicht. Aber das ist ein Beziehungsbegriff. Das heißt, es ist in einer Relation. Also wenn ich sage, ich bin gerecht, dann muss ich das sofort präzisieren und sagen, ja, zu wem denn? Zu wem bin ich gerecht? Also Gerechtigkeit in einer Beziehung. Ich mache euch mal ein kleines Beispiel. Also bei uns zu Hause gibt es ab und zu mal Pizza. Ganz zur Freude von mir. Ich liebe Pizza. Und unser Gerechtigkeitsverständnis sieht genau so aus. Es gibt Pizza und jeder bekommt eine ganze Pizza. Fair, oder? Jeder bekommt das Gleiche. Super. Das ist unser Gerechtigkeitsverständnis. Jetzt wenden wir mal das Gerechtigkeitsverständnis von Paulus an. Dann wird das Ganze so aussehen. Die Kinder bekommen eine halbe und wir bekommen einen halb. Warum? Ja, die Kinder essen sowieso keine ganze, oder? Also sie brauchen gar nicht so viel. Das freut mich natürlich umso mehr. Deshalb leben wir auch stark nach dem Gerechtigkeitsprinzip. Also Gerechtigkeit steht in der Beziehung. In der Beziehung zu jemandem. Deshalb bist du gerecht. Gerecht, weil du eine Beziehung zu jemand hast. Du wirst gerecht gesprochen von Gott, weil du eine Beziehung zu wem hast? Zu Jesus. Dann wirst du gerecht gesprochen. Und wenn ihr mal die Gesichter von meinen Töchtern vergleicht auf den zwei Bildern, dann merkt ihr, dass sie beim zweiten Bild nicht mehr so happy sind. Und wenn ich die zwei Gerechtigkeitsverständnisse vergleiche, dann merke ich in mir, ah ja, das zweite ist schon so irgendwie ein bisschen unfair. Das geht doch nicht. Gott, du kannst doch niemanden gerecht sprechen, der auch nicht gute Taten und nach dir handelt. Das geht doch nicht. Gott, du musst doch fair bleiben. Du kannst doch nicht unfair werden. Bist du unfair da? Und wir merken, in uns reibt es so ein bisschen. Aber wenn wir dieses Gerechtigkeitsverständnis nicht auf die Seite legen, dann brechen wir nie durch zu dieser frohen Botschaft, zu diesem Evangelium, zu diesem Evangelium. Wir werden also gerecht durch eine Beziehung, durch die Beziehung zu Jesus Christus. Und diese Gerechtigkeit Gottes entsteht durch Gnade. Wir lesen weiter, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade. Gnade ist ein Wort, es ist ein großes Spektrum. Aber die Basisidee von Gnade ist, dass ich jemand gegenüber großzügig, barmherzig bin. Dass ich jemandem gegenüber barmherzig und großzügig ist, der ein bisschen unter mir steht. Ich mache mal ein Beispiel. Ich versuche dafür zu zeichnen. Ich bin jetzt nicht reich gesegnet mit diesem Talent. Also es gibt eine Person und es ist vielleicht ein König. Und es gibt eine Person, die hat vielleicht ihre Würde verloren, ihre Herrlichkeit, ihre Ehre. Und dieser König sagt, okay, ich bin gnädig. Ich begebe mich zu dir nach unten und verhelfe dir wieder nach oben. Ich spreche dir wieder Ehre zu, ich spreche dir wieder Würde zu. Das ist die Grundidee von Gnade. Jemand, der weiter unten ist, wird geholfen, obwohl er gar nichts dafür getan hat oder das überhaupt nicht verdient. Und genau das ist es, was Jesus macht. Wir lesen in Philipper, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, also er war oben, oder? Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, Jesus kommt hinunter, oder? Und hilft uns aus. Als ich im Teenageralter war, stand ich genau vor diesem Spiegel und habe mir hineingeschaut und habe mir überlegt, hey, wer bin ich? Bin ich es überhaupt wert, hier zu leben? Was ist überhaupt der Sinn? Warum soll ich das Leben so weiterführen, wie ich es führe? Und in dem Moment ist mir Jesus begegnet und hat mich wieder hineingesetzt in eine Würde. Er hat mir Würde zurückgegeben. In meiner ganzen Bosheit, in meiner ganzen Lieblosigkeit, in meinem ganzen Denken, dass mich andere Leute wenig interessiert haben, hat er mich zurückgestellt und hat mir wieder eine Herrlichkeit, eine Würde geschenkt. Und das hat er getan durch seine Erlösung. Und wörtlich steht hier Loskauf. Jesus hat uns losgekauft. Er hat uns losgekauft zur Freiheit hin. Und da müssen wir wieder den alttestamentlichen Hintergrund haben. Die Befreiung aus Ägypten. Und dieses Loskaufen, diese Erlösung hat ganz stark was mit einem Herrschaftswechsel zu tun. Wir sind losgekauft und sind hineingestellt, dass wir Kinder Gottes sind. Wir bekommen diese Ehre, diese Würde aus dieser Beziehung zu Jesus. Er erlöst uns. Und wisst ihr, wir leben in einer Forumstruktur. Forum steht so für Markt, Marktplatz und manchmal geht es uns so. Wir beurteilen, ach, wie sieht denn der heute Morgen wieder aus? Oh, hast du ihm seine Schuhe gesehen? Oder, ach, guck dir mal den Garten an. Der müsste mal wieder gemacht werden. Oder hast du gesehen, wie die Kinder sich benommen haben? Wir leben in einer Gesellschaft, wo man beurteilt. Ob das in der Schule ist, ob das beim Studieren ist, ob das beim Beruf ist, wir werden beurteilt. Es ist auch bei uns zu Hause so, in der Ehe, in der Erziehung mit den Kindern. Wir werden beurteilt. Und manchmal ist es so, dass wir denken, wow, der hat heute Morgen wieder eine super Frisur, sieht super aus. Und wir stellen die Person hoch. Aber bei anderen denken wir, oh, hättest du auch noch mal duschen können heute. Geh mal nicht so spät ins Bett oder so. Und so stellen wir manche Leute von uns nach oben oder nach unten und beurteilen sie. Und das brauchen wir. Wir Menschen brauchen Anerkennung. Und wir Menschen wollen uns auch verantworten. Und es ist doch auch schön, oder? Wenn wir gesagt kriegen, hey, heute siehst du wieder gut aus. Aber durch diese Gerechtigkeit, die wir von Gott zugesprochen bekommen, weil wir mit ihm in der Beziehung sind, passiert Folgendes. Um deine ganzen Beurteilungen, ob jetzt jemand sagt, ach, du bist hässlich oder du siehst gut aus oder hey, du könntest mal wieder dich besser benehmen oder so. Du könntest mal wieder effektiver arbeiten. Du könntest mal wieder deinen Garten machen. Kommt etwas? Eine Riesenklammer. Und diese Riesenklammer sagt aus, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne dass Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Wir kommen in eine Gerechtigkeit hinein, indem wir an Jesus Christus glauben. Und dann ist das wie eine riesengroße Klammer um uns herum. Und Gott spricht das Endurteil. Und das Endurteil ist, du bist geliebt. Ganz egal, was die Leute hier sagen. Am Schluss zählt diese Klammer. Du bist geliebt. Und wisst ihr, wenn ich dann in den Spiegel hineinschaue, dann gucke ich anders in den Spiegel hinein. Weil dann habe ich Würde und Herrlichkeit wieder. Da gucke ich in den Spiegel und bin ein Kind Gottes. Dieser Zitat drückt es super aus. Du bist sündiger, als du je denken konntest. Und geliebter, als du je glauben konntest. Ich lese nochmal vor. Du bist sündiger, als du je denken konntest. Und geliebter, als du je glauben konntest. Wir sind sündiger, als wir denken. Aber wir sind geliebter, als wir je glauben können. Und jetzt kommen wir zu diesem dritten Stapel. Jetzt sagt Paulus, hey, in dieser Situation, wo die Heidenchristen und die Judenchristen miteinander im Clinch sind, wo sie sich nicht verstehen. Hey, jetzt wende das Prinzip doch bitte an. Und er sagt, denn es ist der eine Gott, der gerecht macht, die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Jetzt sagt er, hey, kann sich keiner rausnehmen. Ihr seid beide gerecht. Ganz egal, ob du Jude bist oder Heide bist. Du bist gerecht. Paulus sagt, die Klammer zählt für beide. Und das ist das, was Juden und Heiden wieder zusammenbringt in dieser damaligen Situation. Weil sie sind jetzt beides Geliebte, Beschenkte. Und so können sie sich auch behandeln. Und das hat zum einen einen ganz persönlichen innerlichen Aspekt. Du musst verstehen, hey, ich bin jemand, der Hilfe braucht. Ich bin jemand, der Schuld im Leben hat. Und ich brauche Hilfe von außerhalb. Und dann musst du dich beschenken lassen. Du musst dich beschenken lassen von dieser frohen Botschaft, die dich gerecht spricht aufgrund einer Beziehung zu Jesus Christus, der dir Gnade und Erlösung schenkt. Und dann lass dich beschenken mit diesem Evangelium. Und mir ist es ganz wichtig, dass es dann nicht nur was Persönliches ist, sondern es ist dann auch was, wo nach außen wirkt. Es hat eine Auswirkung auf die Menschen um uns herum. Und genau deshalb schreibt Paulus diesen Brief nach Rom, weil er weiß, okay, wenn das Juden und die Heiden dieses Evangelium annehmen und leben, dann hat es Auswirkungen in Rom und von Rom auf die ganze Welt. Wir haben diese Woche eine Sitzung gehabt hier. Und die war außerplanmäßig an einem anderen Tag wie sonst. Deshalb waren unsere Kinder dabei. Ihr habt ja unsere Kids schon gesehen. Wir haben zwei jüngere Kinder. Und normal spielen wir immer mit ihnen so halb und haben so halb in der Sitzung. Und an dem Tag haben sie gesagt, hey, wir wollen ja alleine spielen heute. Und sind hier hinten in den Mutter-Kind-Raum gegangen. Und haben gedacht, okay, ja. Und wir haben die Sitzung gemacht und es war irgendwann so 10 Minuten lang richtig, richtig leise. Und wer Kinder hat, weiß, wenn es leise wird, oh oh. Und die Tür geht auf und das Erste, was ich erkenne, hat diese Puppe. Und ich wusste schon, oh oh. Und dann kamen meine Kids raus und es sah ungefähr so aus. Ich habe sie danach gefragt, und was habt ihr denn da gemacht? Und dann haben sie gesagt, wir wollten uns schminken. Meine Frau war dann beschäftigt, die ganze Sitzung noch versuchen, die Farbe wieder wegzubekommen und ja, dass sie einfach wieder sauber werden. Aber es hat nicht so ganz geklappt. Und ich hatte eigentlich vor, mit ihnen in die Turnfabrik zu gehen, zu den Flitzkids. Das ist so eine Halle, wo man einfach mit den Kindern zusammen spielen kann an Geräten. Und ich habe mir dann überlegt, gehe ich da noch mit denen so hin? Dann habe es dann aber doch gemacht, weil die Kids echt Lust drauf hatten. Und wir waren dort und haben gespielt und es ist einfach was Geniales passiert. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber meine zwei Kinder haben es geschafft, auf jedes Gesicht ein Lächeln zu zaubern. Jedes Gesicht, das uns gesehen hat, hat ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Und wisst ihr, das war kein so ein verurteilendes Lächeln. War es gar nicht. Aber ich fand es genial. Meine Kids haben es geschafft, ein Lächeln auf diese Menschen ganz leicht ein Lächeln zu bringen. Und wir bekommen diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, das ist euer Evangelium und nehmen es für uns an. Und ich wünsche mir, dass wir das genauso ausstrahlen wie meine Kinder. So eine Auswirkung haben wie die von meinen Kindern. Dass wir anfangen, auf die Menschen um uns herum ein Lächeln zu zaubern. Weil wir dieses Evangelium leben. Das wünsche ich mir. Und ich habe noch ein Zitat, das das Ganze zusammenfasst. Die Unentschuldbaren von heute sind die Barmherzigen von morgen, wenn sie das Wort annehmen, das sie verurteilt, und das Wort annehmen, das sie freispricht. Ich wünsche mir, dass wir diese frohe Botschaft neu entdecken und dass wir mit dieser frohen Botschaft Auswirkungen haben auf die ganze Welt. Dass wir ein Lächeln in das Gesicht von den Menschen um uns herum zaubern. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab du Dank, dass du diese Erlösung, diese Gnade möglich machst. Herr Jesus, hab du Dank, dass du uns gerecht sprichst. Einfach nur, weil wir an dich glauben. Danke, dass du am Ende diese große Klammer um unser Leben sprichst. Herr Jesus, danke, dass wir geliebt sind von dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Liebe annehmen, dass wir es als frohe Botschaft verstehen und diese frohe Botschaft ausstrahlen können. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Wir wollen dich loben und preisen. Amen.